Wir sind Überwinder. Hoffen wir es. Bevor ich mit der Predigt beginne, würde ich gerne nochmal beten und ihr dürft auch gerne dazu nochmal aufstehen. Vater, ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir dafür, dass du sie uns gegeben hast und dass wir darin lesen können. Ich danke dir dafür, dass du uns dadurch lehren möchtest. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst zu lernen. Ich bitte dich darum, dass du jetzt bei uns bist und direkt zu uns redest, damit wir verstehen können, was du uns sagen möchtest. Schenk du mir bitte die richtigen Worte und schenk du uns allen offene Ohren und offene Herzen. Amen.
Sie haben Post.
Wir haben Post. Jetzt war er am Ende seiner Reise angelangt. Es schien eine Ewigkeit her zu sein, dass er den ersten Brief an die Gemeinde in der Stadt Ephesus verlesen hatte. Seitdem war er noch in 5 andere Städte gereist und hatte den Gemeinden das Wort des auferstandenen Jesus vorgelesen. Worte des Lobes und Worte der Verurteilung. Die Gläubigen hatten sich in den Lobpreisungen gesuhlt und sich über die Tadelungen aufgeregt. Wie oft hatte er wohl sagen müssen, hey, ich bin nur der Bote. Laodicea vervollständigt jetzt also den Rundweg, den der Bote der 7-Cent-Schreiben genommen hat. Die Stadt liegt in der heutigen Türkei, etwa 100 Kilometer südöstlich von Philadelphia. Der vorletzte Brief, den der Bote überbracht hatte, also das vorletzte Sendschreiben, war eine wahre Freude gewesen. Er war an die Christen in Philadelphia gerichtet. Und Jesus hatte nichts als Lob für diese Gemeinde übrig. Der Brief, den er jetzt vorlesen sollte, war ein wenig anders. Es war, als ob das Schlimmste bis zum Schluss aufgehoben worden wäre. So wie es über die Gemeinde in Philadelphia nichts Schlechtes zu berichten gab, gab es über die Gemeinde in Laodicea nichts Gutes zu sagen. Nichts. Rein gar nichts. Und ich denke mal, es machte ihm auch keine Freude, diesen Brief zu überbringen. Die Stadt Laodicea war weder die jüngste noch die älteste der 7 Städte. Antiochos II. Gründete sie etwa 300 Jahre vor Abfassung der Offenbarung und er nannte sie nach seiner Frau Laodike. Laodicea war eines der größten Handelszentren der damaligen Zeit und lag direkt an der Haupthandelsroute, die von Ephesus nach Syrien führte. Das bedeutet, dass der Großteil des Ost-West-Handels über die Stadt abgewickelt werden musste. Ursprünglich war Laodicea als Festung geplant worden, hatte aber das große Problem, dass sie über keine eigene Quelle verfügte. Die einzige Möglichkeit zur Versorgung mit Trinkwasser bestand darin, es durch kilometerlange Wasserleitungen aus den benachbarten Städten Kolossä und Hierapolis nach Laodicea fließen zu lassen. Was für eine Festung natürlich mehr als ungeschickt ist. Noch heute sieht man Ruinen von Wasserleitungen, Aquädukten und Steinröhren, mit denen die Stadt versorgt wurde. Allerdings zeigen die antiken Wasserleitungen wohl Spuren von Verkalkung, was auch noch auf mindere Wasserqualität deuten lässt. Ein Historiker sagte, dass es nur des Friedens bedurfte, um Laodicea zu einem großen Handels- und Finanzzentrum zu machen. Und dieser Frieden kam in der Herrschaft Roms. Laodicea war eine der reichsten Städte der bekannten Welt. Als sie 61 nach Christus von einem Erdbeben verwüstet wurde, da lehnten die Bewohner sogar jegliche Hilfe der römischen Regierung ab und bauten aus eigenen Mitteln ein noch größeres Laodicea wieder auf. Sie waren nicht auf Spenden angewiesen. Die Stadt fungierte außerdem als Finanzzentrum. Der römische Schriftsteller Cicero schrieb von seinen Reisen, dass er seine Schecks in den Banken in Laodicea einlöste. Und er empfahl auch seinen Freunden, genau das Gleiche zu tun, diesen Banken dort zu vertrauen. An Geld mangelte es der Stadt nämlich wahrlich nicht. Laodicea war also eine Stadt mit großem Reichtum und umfangreichen Handelsbeziehungen. Bekannt war die Stadt außerdem auch für ihre Wollindustrie und für die Herstellung von Kleidung. Die Schafe, die rund um Laodicea weideten, waren berühmt für ihre weiche, schwarze, glänzende Wolle. Und zusätzlich wurde in Laodicea eine bestimmte rote Pflanzenwurzel mit Wasser verdünnt, wodurch schwarze Stoffe, wie eben von diesen schwarzen Schafen, purpurn gefärbt werden konnten. Und so wurden im Römischen Reich immer mehr purpurne Stoffe in Laodicea hergestellt. Die aufwendige Färbung von Stoffen mit Purpurschnecken bekam damit eine tierfreundlichere, aber vor allem kostengünstigere Alternative, sodass Laodicea bald zur Purpurstofffabrik des Römischen Reichs wurde, womit natürlich noch mehr Geld reinkam. Zudem verfügte die Stadt über eine medizinische Schule, die für ihre Arzneiprodukte bekannt war. In Laodicea wurden sowohl eine Ohrensalbe als auch ein Pulver gegen Augenerkrankungen hergestellt, das mit Öl vermischt dann wieder eine Salbe wurde. Beide Produkte wurden in der ganzen damals bekannten Welt geschätzt. Die Schule und ihre Ärzte waren so bekannt, dass sie auf einigen der örtlichen Münzen geehrt wurden. Das heißt, stellt euch vor, ihr habt einen Geldschein, wo ein Arzt drauf ist. So war das damals in Laodicea. Es war eine große Stadt, eine Stadt des Handels, des Handwerks und der Wissenschaft. Doch alles, was heute von ihr übrig ist, sind Ruinen. Und es war die Gemeinde in dieser großen, wohlhabenden Stadt, an die der auferstandene Christus seinen vernichtenden Brief schrieb. Oder eher schreiben ließ. Wir finden ihn in Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Und dort schreibt Johannes im Auftrag Jesu: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wieder beginnt Jesus in Offenbarung 3, Vers 15 mit den Worten: Ich kenne deine Werke. Alles, was wir tun oder nicht tun, wird von Jesus wahrgenommen. Jedes Mal, wenn wir es vernachlässigen, im Auftrag Gottes nachzukommen, sieht er es. Denn er kennt unsere Werke. Jetzt müssen wir bedenken, dass jeder Christ individuell aufgrund seiner Beziehung zu Jesus beurteilt wird. Wer seine Schuld bei Jesus abgegeben und ihm die Herrschaft über sein Leben übertragen hat, der darf sich sicher sein, dass er eines Tages nach seinem Tod bei Jesus im Himmel aufwachen wird. Aber die Gemeinschaft, die als Gemeinde bekannt ist, wird als Gemeinschaft beurteilt. Und dieses Urteil basiert darauf, wie gut eine Gemeinde Jesus Christus in einer verlorenen und sterbenden Welt bezeugt. Stellt euch vor, Jesus stünde heute vor uns als Gemeinde und würde sagen: Ich weiß alles, was ihr tut. Würde diesen Worten dann wohl ein Lob oder ein Tadel folgen? Würde es uns ergehen wie Philadelphia oder wie Laodicea? Denn die Worte an die Gemeinde in Laodicea waren hart. Jesus fährt fort und sagt in Offenbarung 3, Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Die Worte, die Jesus hier verwendet, sind extreme. Kalt ist das griechische Wort Psychros und bedeutet kalt bis zum Gefrierpunkt. Also das ist nicht nur so ein bisschen kalt, das ist eiskalt. Das andere Extrem ist das griechische Wort Zestos, das Jesus für warm verwendet oder das Luther mit warm übersetzt. Es bedeutet heiß bis zum Siedepunkt. Also wir haben so die Spannung von 0 Grad bis 100 Grad. Metaphern und Analogien sind großartig für diejenigen, die sie verstehen. Sie sind wie Insiderwitze. Die Menschen in Laodicea, die hörten weder heiß noch kalt und sagten, ah. Und wir dagegen, wir hören das und denken, hä? Was meint Jesus damit? Wir leben in einer anderen Situation, wodurch es schwieriger ist, diese Aussage Jesu zu verstehen. Aber letztlich dürfte es mit etwas Hintergrundwissen auch für uns nachvollziehbar sein. Erinnert ihr euch an den Hinweis darauf, dass es keine interne Wasserversorgung in Laodicea gab? Dort gab es keine Quelle. Das Wasser, das sie erhielten, kam über Aquädukte und durch Wasserleitungen aus den benachbarten Orten Kolossae und Hierapolis. Kolossae, das etwa 15 Kilometer von der Stadt entfernt war, verfügte über erfrischendes Wasser, das aus der Eis- und Schneeschmelze hoch oben in den Bergen stammte. Es war Psychros, also kalt und erfrischend. Aber bis es die Pipeline bis nach Laodicea durchlaufen hatte, war es lauwarm. Auf der anderen Seite der Stadt lag in etwa 10 Kilometer in Entfernung Hierapolis, das für seine Thermalquellen bekannt war. Thermalquellen, die dort aus dem Boden sprudelten. Das Wasser dort war Zestos, also heiß und wohltuend. Diese heißen Quellen wurden als heilend angesehen. Die Menschen kamen von überall her, um sich dort von ihren Krankheiten und Schmerzen zu erholen, also ein Thermalbad. Aber bis dieses Wasser in Laodicea eintraf, war es nur noch lauwarm. Und genauso bot die Gemeinde in Laodicea weder Erfrischung für die geistlich Erschöpften, noch Heilung für die geistlich Kranken. Diese Gemeinde dümpelte nur so vor sich hin und war in ihrem Dienst bestenfalls ineffektiv. Jesus sagt der Gemeinde gewissermaßen, du bist durchschnittlich. Du bist durchschnittlich. Du bist nichts Besonderes. Niemand mag es, in irgendetwas nur durchschnittlich zu sein. Wir streben danach, im Sport und in der Wissenschaft überdurchschnittlich gut zu sein. Im Geschäftsleben und bei der persönlichen Entwicklung will niemand nur Durchschnitt sein. Aber trotzdem geben sich heute viel zu viele Menschen und viel zu viele Gemeinden damit zufrieden, durchschnittliche Christen zu sein. Eine Definition für Durchschnitt lautet, Durchschnitt ist das Schlechteste vom Guten und das Beste vom Schlechten. Wollt ihr das sein? Gerade mal soeben nicht schlecht und nicht wirklich gut? Genau das war die laodiceanische Gemeinde. Einfach Durchschnitt. Es gab zwar nicht die Ketzerei von Thyatira oder Pergamon, aber auch nicht die Liebe und Treue von Philadelphia oder Smyrna. Diese Menschen behaupteten, Jesus zu kennen. Sie nannten sich Christen. Aber irgendetwas stimmte nicht. Ich mag kaltes Wasser. Natürlich besonders im Sommer, am liebsten ganz frisch aus dem Wasserhahn oder aus dem Kühlschrank. Andere Leute dagegen mögen heißes Wasser. Ich weiß, es gibt so Leute, die trinken heißes Wasser. Nur heißes Wasser, keinen Kaffee, keinen Tee, einfach nur heißes Wasser. Aber ich habe noch niemanden getroffen, dem ein großes Glas lauwarmes Wasser wirklich gut schmeckt. Also, ich meine, so Wasser, das man sich einschüttet und dann ein paar Stunden lang in die Sonne stellt und dann mal so trinkt oder das, was man so im warmen Auto stehen hat, Ich glaube, das schmeckt keinem. Oder habt ihr mal mitbekommen, dass sich jemand einen lauwarmen Tee oder eine lauwarme Cola bestellt? Nee, ne? Sowas will man nicht. Und ganz egal, ob ihr euch jetzt einen Kaffee kocht oder einen Eiskaffee macht, ab und zu vergisst man ihn. Und nach einer Weile fällt er einem dann wieder ein, man nimmt einen großen Schluck davon und igitt, ist lauwarm. Dann hat man diesen Schluck im Mund und weiß nicht so genau, was man damit machen soll. Und dann denkt man, du bist weder heiß noch kalt. Ich wünschte, du wärst das eine oder das andere. Aber weil du lauwarm bist, werde ich dich ausspucken. Genau dasselbe denkt sich Jesus auch. Lauwarme Christen findet er zum Kotzen. Entschuldigt dieses Wort, aber das ist genau das, was Jesus in Offenbarung 3, Vers 16 sagt. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ob es euch gefällt oder nicht, ein lauwarmer Christ ist ekelhaft. Nicht nur für Gott, sondern auch für alle anderen. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich darauf hinweisen muss, dass die Gemeinde in Laodicea in den Augen derer, die die Gemeinden der sieben Sendschreiben auf verschiedene Zeitalter der Kirchengeschichte beziehen, also dass die Gemeinde in Laodicea die Zeit zwischen 1850 und der Wiederkunft Jesu repräsentiert, also die heutige Zeit. Ich habe es schon mehrfach gesagt, ich glaube weder, dass Jesus eine Abhandlung über die Kirchengeschichte diktieren wollte, noch denke ich, dass Johannes bei der Abfassung dieses Sendschreibens an die heutige Zeit gedacht hat. Aber der Vergleich zwischen dieser Gemeinde in Laodicea und den heutigen Gemeinden ist meines Erachtens nach durchaus sinnvoll und wichtig. Man braucht sich doch nur umzuschauen, um zu sehen, dass sich viele Christen mit einem lauwarmen Christsein zufrieden geben. Im Jahr 2021 sind die meisten Christen damit zufrieden, nichts weiter zu tun, als einen Stuhl im Gottesdienstsaal warm zu halten oder etwas Geld in die Kollekte zu werfen. Oder noch aktueller, viel zu viele Christen denken, es würde ausreichen, sonntagmorgens kurz vor 10 den Computer anzuschalten und sich irgendwo einen Gottesdienst anzugucken. Viel zu viele Christen sind zufrieden, einfach mal ein bisschen Gottesdienst zu spielen. Und das war's dann. Als ich damals als Jugendlicher in meiner Gemeinde in den Hauskreis ging, da herrschte unter einigen der Teilnehmer bezogen auf den Himmel folgender Gedanke. Dort herrschte der Gedanke, Hauptsache irgendwie reinkommen. Und wenn es gerade so eben noch in irgendein Platz in der letzten Reihe ganz hinten ist, Hauptsache irgendwie gerade so eben mit reinkommen. Aber was Jesus über so eine Einstellung denkt, das sehen wir hier an Laodicea. Er findet sie ekelhaft. Die laodiceanische Gemeinde war nicht lauwarm in einem Bereich und effektiv in vielen anderen. Nein, sie war in allen Bereichen völlig ineffektiv. Sie war lauwarm in der Liebe, lauwarm im Dienst, lauwarm in der Theologie, lauwarm in der Evangelisation. Es war eine lauwarme Gemeinde. Die laodiceanische Gemeinde war eher ekelerregend mittelmäßig. Und ich frage mich, in welchem Bereich sind wir heiß? In welchem Bereich sind wir kalt? Wo erfrischen wir? Und wo heilen wir? Oder sind wir nichts weiter als eine lauwarme Gemeinde? Es war nicht so, dass sie kalt waren. Sie waren nur nicht heiß. Es war nicht so, dass sie heiß waren. Sie waren nur nicht kalt. Es war nicht so, dass sie falsch waren. Sie waren nur nicht richtig. Es war nicht so, dass sie böse waren. Sie waren nur nicht gut. Im Grunde genommen zeichnete sie nichts aus. Sie taten nichts, sie waren einfach nur da. Und wir? Wer schon einmal geflogen ist, der weiß, dass die Flugbegleiter vor Beginn des Fluges immer die Sicherheitsvorkehrungen erklären. Die machen da hier so, ne? Muss man sich mal angucken. Sie zeigen, wo die Notausgänge sind, wie man sich richtig anschnallt, wo man die Schwimmhilfe findet und wie man sie anlegt. Und für den Fall, dass in der Kabine ein Druckabfall auftritt, wird einem gesagt, dass dann eine Sauerstoffmaske aus der Decke fällt. Und ich sitze dann da und denke, ja, warum eigentlich? Anstatt durch den Sauerstoffmangel schön gemütlich ohnmächtig zu werden, werde ich wach gehalten, damit ich den Absturz miterleben kann. Ist doch klasse, ne? Aber wenn man bei der Demonstration der Sauerstoffmaske genau hinguckt, dann sieht man, dass die Masken, die für die Erklärung benutzt werden, nicht wirklich mit etwas verbunden sind. Die Flugbegleiter, die halten diesen Schlauch nur so hoch, als würde er aus der Decke kommen. Und an der Maske steht dann manchmal so etwas wie nicht für den Gebrauch geeignet. Nicht für den Gebrauch geeignet, weil sie nicht verbunden ist. Und diese Worte passen zur Gemeinde Laodicea. Sie war nicht für den tatsächlichen Gebrauch geeignet, weil sie nicht mit Jesus verbunden war. Sie war einfach nur da. Und Jesus erklärt, dass das nicht genug ist. Das reicht nicht aus. Aber wie war die Gemeinde so weit gekommen? Wie war es dazu gekommen, dass eine Gemeinde, die einst Erfrischung und Heilung geschenkt hat, zu einer lauwarmen Gemeinschaft verkommen ist? Nun, die Erklärung dafür finden wir in Vers 17. Der Brief endet nämlich nicht damit, dass Jesus die Gemeinde ausspuckt. Ich meine, das wäre ein passendes Ende, aber da endet der Brief nicht. Weiter lesen wir, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Die laodizeanische Gemeinde dachte, wir haben es geschafft. Aber Jesus winkt ab und sagt, oh nein, das habt ihr nicht. Achtet auf den Vergleich. Die Gemeinde in Laodicea war reich, aber Jesus sagt, sie seien arm. Wisst ihr noch, was er zu der Gemeinde in Smyrna gesagt hat? Ich weiß, das ist lang her. In Offenbarung 2, Vers 9 haben wir gelesen, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. So ist das manchmal mit der Selbstwahrnehmung. Besonders, wenn wir auf die falschen Dinge Wert legen. Ich will jetzt den materiellen Reichtum nicht verteufeln. Das Streben nach Erfolg bringt die Welt in Schwung und auch voran. Aber denkt dran, dass die Bibel nicht sagt, dass Geld die Wurzel allen Übels ist. Nein, stattdessen lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 10, Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Es ist nicht schlimm, wenn wir Geld haben und Geld bekommen. Schlimm ist es, wenn wir uns von Geld bestimmen lassen. Schlimm ist es, wenn wir uns von Geld abhängig machen. Und schlimm ist es vor allem, wenn wir uns auf Geld verlassen. Wenn wir uns nicht auf Gott verlassen müssen, weil wir uns auf unser Geld verlassen können, dann sind wir arm. Wenn unser Glück von unserem Kontostand abhängt und davon, was wir haben oder nicht haben, dann sind wir elend und unglücklich. Wenn wir denken, dass Geld die Lösung für alle Probleme ist und die Macht des allmächtigen Gottes vernachlässigen, dann sind wir blind. Und wenn wir meinen, es reiche aus, uns in Seide, Juwelen und Pelze zu kleiden und die Kleidung der Gerechtigkeit vernachlässigen, dann sind wir splitternackt. Diese Erklärungen müssen die Gläubigen in Laodicea zutiefst getroffen haben. Sie dachten, sie wären reich. Jesus sagt, sie seien arm. Sie waren stolz auf ihre medizinische Schule und die Augensalbe, die sie herstellten. Aber Jesus sagt, sie seien blind. Sie waren stolz auf die purpurne Kleidung, die in der Stadt produziert wurde. Aber Jesus sagt, sie seien nackt. Die Worte Jesu müssen die Menschen direkt ins Herz getroffen haben. Zumindest hoffe ich das. Denn sie dachten, sie hätten so viel, dass sie Gott nicht nötig hätten. Und das ist wohl so ziemlich das Dämlichste, was man überhaupt denken kann. Wenn ich Gott wäre, hätte ich den Brief an dieser Stelle wahrscheinlich beendet. Aber zum Glück bin ich nicht Gott. Jesus belässt es nämlich nicht bei diesem Punkt, sondern er bietet eine Lösung an. Achtet auf den nächsten Vers. Offenbarung 3, Vers 18. Dort lässt Jesus Johannes schreiben, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Für jedes Problem, das Jesus aufgelistet hat, hat er eine Lösung. Es ist leicht, die Probleme zu erkennen, Aber sind wir bereit, eine Lösung zu finden? Und sind wir bereit, die Lösung anzunehmen? Jesus gibt diese Gemeinde und diese Christen nicht auf, obwohl nichts Gutes an ihnen zu finden ist. Und die Lösung ist, sie sollen Gold kaufen, Kleider kaufen und Augensalbe kaufen. Aber woher sollen sie diese Dinge bekommen? Sie haben sie doch schließlich eigentlich alle schon, oder? Jesus sagt, nur bei mir bekommt ihr, was euch hilft. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutet ist, damit du reich werdest. Und weiße Kleider, hier kann man wieder einfügen, von mir, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, wieder von mir, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Er sagt, seid ihr arm? Bei mir bekommt ihr Gold. Seid ihr nackt? Bei mir bekommt ihr Kleider. Seid ihr blind? Bei mir bekommt ihr Medizin. Aber Jesus drängt sich ihnen nicht auf. Das ist nicht die Art, wie Jesus arbeitet. Damals nicht und heute nicht. Er sagt, kommt und holt es euch. Trefft eine Entscheidung. Es wird euch etwas kosten, aber bei mir werdet ihr bekommen, was ihr braucht. Und so besteht die Lösung für das Problem der Christen in Laodicea darin, dass sie sich ganz neu an Jesus wenden müssen. Sie dürfen sich nicht mehr länger auf das verlassen, was sie haben. Sie dürfen sich nicht mehr länger auf dem ausruhen, was sie erreicht haben. Sie müssen sich Jesus ganz neu zuwenden. Auch wenn es sie etwas kosten wird. Was in diesem Fall wohl in erster Linie Selbstüberwindung sein wird. Sie müssen zu Jesus zurückkehren und Buße tun. Das ist es, was Jesus der Gemeinde in Offenbarung 3, Vers 19 mitteilt, nachdem er ihnen den Grund dafür nennt, warum er sie so hart tadelt. Wir lesen dort, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Obwohl die Gemeinde versagt hat, liebt Jesus sie. Obwohl Jesus lauwarme Christen zum Kotzen findet, gibt er sie nicht auf. Jesus liebt uns, auch dann, wenn wir versagen. Aber Jesu Liebe wäre keine große Liebe, wenn er uns einfach erlauben würde zu tun, was wir wollen, auch wenn es schlecht für uns ist. Wenn wir unsere Kinder korrigieren, so ganz so weit bin ich noch nicht, aber das habe ich mir sagen lassen. Wenn wir unsere Kinder korrigieren oder bestrafen müssen, dann sagen wir ihnen, ich tue das nur, weil ich dich liebe. Ich tue es um deinetwillen. Und sie werden es nie verstehen, bis sie selbst irgendwann Kinder haben. Die Zurechtweisung und Disziplin, von der hier die Rede ist, ist die Art von Zurechtweisung, die einen Menschen dazu zwingt, den Irrtum seines Weges einzusehen. Erinnert ihr euch an die Geschichte von König David und seiner Affäre mit Bathseba? Als der Prophet Nathan dann David mit seiner Sünde konfrontierte, da geschah das nicht, damit Nathan sich hämisch freuen konnte. Nein, es geschah, damit David Buße tun würde. Und genau das ist es, wozu Jesus die Gemeinde von Laodicea aufruft. Dass sie sich von ihrer Gleichgültigkeit abwenden, Buße tun und zu Jesus zurückkehren. Denn obwohl die Gemeinde die wohl schlimmste Beurteilung der Gemeinden in den 7-Cent-Schreiben bekommt, gibt Jesus sie nicht auf. Und stattdessen gibt er den Christen dort eine neue Chance. Und so lesen wir in Vers 20 den bekannten Vers, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Dieser Vers, der wird seit Jahrhunderten im Zusammenhang mit Evangelisation verwendet. Aber ursprünglich war der Vers keine Aufforderung, an Ungläubige gläubig zu werden. Stattdessen ist der Vers an lauwarme Christen gerichtet, die dazu aufgefordert werden, voll und ganz zu Jesus zurückzukehren. Eine neue Liebe zu ihm zu entwickeln. Jesus will die Gemeinde zurückhaben. Er will diese Gemeinde hier nicht vernichten. Er will sie nicht ausspucken. Er will die Gemeinde zurückhaben. In allen anderen großen Weltreligionen im Buddhismus, im Konfuzianismus, im Hinduismus, im Islam. In all diesen Religionen sehen wir, wie Menschen Gott suchen. Aber hier sehen wir, wie Gott den Menschen sucht, wie Gott seine Gemeinde sucht, wie Gott um seine Gemeinde kämpft. Jesus möchte ein Teil deines Lebens sein, nicht nur ein Beobachter. Er will dich zurückhaben. Er will mit dir essen. In der damaligen Kultur gab es 3 Mahlzeiten. Das Frühstück bestand in der Regel nur aus einem Stück Brot. Das Mittagessen war eher so ein Picknick während der Arbeit am Straßenrand oder auf dem Stadtplatz, mal gerade so schnell was reinstecken. Aber das Abendessen, das war eine Mahlzeit, bei der man verweilen und sie genießen konnte. Eine Mahlzeit, bei der Gemeinschaft gepflegt wurde. Und das ist das Mahl, von dem Jesus hier spricht. Er möchte nicht, dass unsere Beziehung zu ihm etwas ist, was so nebenbei läuft, sondern etwas, das wir genießen und auskosten. Eine intensive Beziehung mit gegenseitigem Austausch und mit Gemeinschaft. Eine solche Beziehung mit uns wünscht er sich. Aber du musst ihn einladen. Er wird sich nicht in dein Leben drängen. Es muss deine Entscheidung sein. Im Lauf der Jahre gab es unzählige Gemälde, die Offenbarung 3, Vers 20 darstellen. Und die meisten davon ähneln sich in einer Sache. Und damit meine ich jetzt nicht, dass sie einen europäisch aussehenden Jesus darstellen. Sondern was ich meine ist, dass die meisten dieser Gemälde eine Tür zeigen, die an der Außenseite keinen Griff hat. Die Tür muss von innen geöffnet werden. Und genau das ist unsere Aufgabe, wenn wir nicht mehr länger lauwarme und eklige Christen sein wollen, sondern wieder ganz neu für Jesus brennen möchten. Über die Gemeinde in Laodicea hat Jesus tatsächlich nichts Gutes zu sagen. Und das ist traurig. Es ist erschreckend. Und dennoch ist es irgendwie ermutigend. Es ist ermutigend, weil Jesus selbst dieser hart getadelten Gemeinde ein Versprechen macht. Jesus hat zwar nichts Gutes über die Gemeinde zu sagen, aber er hat ihnen etwas Gutes zu sagen. Denn wie so oft beendet Jesus sein Sendschreiben mit den Worten, wer überwindet. Deshalb haben wir eben von den Überwindern gesungen. In Offenbarung 3, Vers 21 lesen wir, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Hier geht es darum, den durchschnittlichen Trott zu überwinden und sich Jesus voll und ganz zur Verfügung zu stellen. Und somit ist die gute Botschaft, die wir im wohl traurigsten Sendschreiben erkennen können, Jesus steht vor deiner Tür und klopft an. Und wenn du ihn in dein Leben hineinlässt, dann wird er nicht nur eine Beziehung mit dir beginnen, er wird dir auch ewiges Leben schenken und dafür sorgen, dass aus einem lauwarmen und ekligen Christen ein erfrischender und heilsamer Christ wird. Wie sieht's bei dir heute aus? Ist Jesus ein Teil deines täglichen Lebens? Oder nur Sonntagmorgens um 10? Genießt du die Freundschaft, die er mit dir haben möchte? Du kannst sie haben. Er steht da, klopft an und ruft. Und alles, was du tun musst, ist, ihn reinzulassen. Vielleicht war er nie ein Teil deines Lebens. In diesem Fall ist es wirklich die Gelegenheit, ihn um Vergebung zu bitten und ihm dein Leben zu übergeben. Aber vielleicht hast du die Entscheidung schon mal irgendwann getroffen. Vielleicht vor vielen Jahren. Aber irgendwie ist Jesus trotzdem noch kein Teil deines Alltags geworden. Vielleicht ist dein Glaube nur lauwarm. Er sagt dir heute, dass das nicht so bleiben muss. Lass ihn rein und fang neu an. Wie sieht deine Entscheidung heute aus? Was wirst du mit Jesus tun? Siehe, er steht vor der Tür und klopft an. Und wenn wir alle ihn in unser Leben reinlassen, dann und nur dann, müssen wir uns um unsere Gemeinde keine Sorge machen. Denn wir sind unsere Gemeinde. Wir alle zusammen bilden unsere Gemeinde. Und wir alle zusammen sind verantwortlich für unsere Gemeinde. Und wenn wir Jesus in unser Leben in unser Herz reinlassen, ihm die Tür öffnen, dann wird's mit der Gemeinde bergauf gehen. Wer Ohren hat, der höre. Amen. Wir haben einen